Achtung, Achtung, das ist ein Lore-Podcast. Es könnte also zu titelgebenden Elementen Spoiler enthalten. Dankeschön.
Rein in den Suit, raus aus dem Vault.
Das ist NewgirlCast,
dein Fallout-Lore-Podcast.
Ja, moin, da sind wir wieder. Hier ist Gerrit.
Und hier ist Andy. Hallo und schönen guten Abend.
Genau, moin. Ich muss mich jetzt schon für den Rest der Folge entschuldigen. Mich hat so ein richtig fettes FIV-Virus erwischt. Keine Ahnung, woher ich mir da...
Also
ich
habe schon ein bisschen aus wie so ein Supermutant.
Ich hatte jetzt eher so das Gefühl, Nase noch weg und dann wäre es eher so, so Ghoul.
Eher so Ghoul-mäßig, okay.
Aber das wäre auch okay, danach wäre ich durch mit der Geschichte. Nee, ey, mich hat irgendwas richtig... Also würden wir uns in einem anderen Universum befinden, würde ich sagen, mich hat Väterchen Nörgel mit irgendwas richtig Krassem einfach versucht, fertig zu machen.
GW.
Aber...
Hatten wir mal, besonders mit Kindern, bricht es ja einfach nicht ab.
Nee, ey, ich habe jetzt auch schon Panik, wenn meine Lütte im Sommer in die Kita kommt, dass das einfach so ein, den gesamten Restsommer bin ich einfach nur noch krank.
Yeah, besonders die Anfangszeit ist immer spannend. Cool ist auch immer diese Zettel, die morgens an der Kita-Tür hängen. Was ist denn heute? Jetzt haben wir gerade Läuse. Und es ist Magen-Darm. Hm. Cool.
Sehr schön.
Ja, genau. Oh. Super. Man liebt es, man liebt es. Ja, schönen guten Tag. Wir begrüßen euch zu NewgirlCast Episode 5. Und heute wollen wir über die Stählerne Bruderschaft sprechen.
Ja, richtig nice. Ich habe, als du das vorgeschlagen hast, dass wir das jetzt in Angriff nehmen, ja auch, weil wir uns dann ja langsam in Richtung Fallout 1 bewegen, in dem Deep Dive erstmal wieder richtig. Ich liebe das ja, ne? Du findest wieder Parallelen zur Geschichte und so, klar. Die bedienen sich ja auch dann aus dem, was man so kennt, so Designer und so, aber es ist schon cool gemacht.
Absolut.
Bevor wir damit anfangen, würde ich gerne nochmal unseren Discord so ein bisschen promoten, weil ein paar Leute haben ja schon draufgefunden. Wäre cool, wenn wir noch ein paar mehr werden. Gar nicht, weil Andy und ich sagen, wir müssen da so, wir wollen unsere 1 Million Follower auf Discord voll haben oder so. Nee, wir verstehen das Ganze eher so ein bisschen, dass wir euch eine Plattform geben, einfach untereinander zu schnacken, jemanden zu haben, wo man abends auch mal sagen kann, noch jemand Bock, Stunde zu zocken, total egal was. Zockt Fallout, wenn ihr Bock habt, zockt was anderes, macht irgendwas anderes, total egal. Einfach, dass man eine Plattform hat, um Gleichgesinnte oder ähnlich Bekloppte zu finden und ja, einfach entspannt zu schnacken.
Total. Im Voice, wir hatten das letztens schon eine coole Zusammenkunft da, auch echt mit Zuhörern, einfach Fremde quasi, nicht einfach nur unser eigener Dunstkreis, sondern tatsächlich Zuhörer. Einfach ein bisschen abhängen, jeder macht da sein eigenes Ding. Einige malen ihre Fallout Wasteland Warfare Püppchen an, andere malen Warhammer an, einer zockt Fallout, irgendwer bastelt an seinem Cosplay, einfach irgendwie um nett zusammenzukommen und auch nicht so alleine zu sein, ne? Also ich finde, das ist einfach eine crazy gute Plattform, um einfach abends einfach den Austausch zu haben und einfach andere coole Leute zu haben, mit denen man sich einfach ein bisschen austauschen kann. Das ist eine sehr, sehr gute Sache. Und ich hänge ganz viel bei dem lieben North Paints auf dem Discord rum. Das ist so ein Schwede oder Finne, ich bin mir nicht ganz sicher, irgendwas Skandinavisches. Auf jeden Fall hat der sich zum Ziel gesetzt, der macht so richtig lustige kleine Nerd-D&D- Fantasy-Videos sind auf jeden Fall gut, teile ich mal bei uns im Profil auch, ist auf jeden Fall richtig witzig. Und der hat sich zum Ziel gesetzt, einen Discord zu haben mit möglichst positiver Energie und einfach irgendwie Leute, die sich gegenseitig bestärken, niemand macht dem anderen das Hobby kaputt und man hat einfach eine gute Zeit zusammen und das ist einfach, glaube ich, ein Ziel, was lohnenswert ist anzustreben, auch für den eigenen Discord. Das fände ich einfach sehr, sehr gut, wenn wir da eine nette einladende Atmosphäre schaffen und da einfach abends irgendwie Zeit verbringen.
Stehe ich voll und ganz hinter. Also auch in den Absichten und so, das ist genau das. Na, wenn irgendwer irgendwas bereichern kann und so. Ich glaube, wir haben uns neulich auch darüber ausgetauscht, wie viel teilweise, wenn man jetzt mal ehrlich ist, eine unnötige Zeit man schon in der Jugend oder auch später in Computerspielen verbracht hat. Ne? Alter, da darf man gar nicht drüber nachdenken. Da hast du ja auch keinen Mehrwert. Also ja klar, ich habe Spaß daran gehabt und hatte eine gute Zeit. Aber
ja, ist ja quasi wie ein Buch lesen, ne? Nur dass man interaktiv teilnimmt. Man merkt sich viel Scheiß, das schärft einfach das Humorverständnis. Bei Fallout lernt man auch viel über Geschichte und so, muss man auch so sagen.
Ja, eine gewisse Form von Ironie wird ja auch beigebracht.
So ist es. Also ich finde, das ist keine verschwendete Zeit. Da gibt es definitiv schlimmere Hobbys.
Ich sprach jetzt auch nicht unbedingt davon, dass ich unfassbar viele Stunden in Fallout investiert habe, sondern in dem Spiel, wo ich unfassbar viele Stunden drin investiert habe, da lernst du nicht so richtig. Also ja, das ist so ein Rollenspiel, also ne, so ein, musst du selber halt betreiben. Aber oh, das ist schon, also wenn du dann liest, dass du da 200.000 Stunden drin verbracht hast, ne?
Ja, da hatte ich euch letztens auch auf dem Discord drüber unterhalten.
Ja, genau, meine ich. Ja. Ey, das ist schon bitter, ey, wenn du das dann liest. Oder wie er hier mit seinen 1.500 Stunden bei Fallout 76.
Ja, krass, ne, dass das so viel Spaß für gewisse Personen bietet, finde ich abgefahren.
Ja, voll cool.
Mega nice. Ja, wir hangeln uns Richtung Fallout 1, wollen alle nennenswerten großen Fraktionen und so einmal besprechen, damit man so ein bisschen Basic-Wissen hat. Und dann werden wir diese Fraktion aber wissenstechnisch über die verschiedenen Fallout-Spiele, die wir jedes Mal so Deep-Dive-Folgen machen, immer weiter ausbauen. Also wir schaffen jetzt sozusagen die Grundlage für die Stählerne Bruderschaft und in jedem Fallout-Spiel, wo sie vorkommen, Spoilerwarnung, in allen, bauen wir dann dieses Thema weiter aus. Heute wollen wir so ein bisschen die Origin-Geschichte der Stählernen Bruderschaft besprechen. Und was das überhaupt ist.
Stählerne Bruderschaft. Klingt ja schon irgendwie, ne? Also da verbindest du so zwei so richtige Kampfbegriffe miteinander. Ne? Eine Bruderschaft, das muss irgendwas Verschworenes sein. Irgendwas, was ganz starke Bindungen hat. Und auf der anderen Seite das Stählerne, das steht ja auch für das Kämpferische. Das Erste, worauf man ja meistens dann trifft, ist so das Logo. Und ich finde, das hat schon viele Aspekte, wo ich sage so, das sorgt so ein bisschen schon für Grübeln. Weil wenn man Stählerne Bruderschaft liest, würde ich nicht alle Elemente auf dem Logo vermuten, die da drauf sind.
Nee, total. Also das wirkt schon so ein bisschen arkan fast, wie so ein alter Ritterorden mit so einem Schwert in der Mitte, geflügelt. Oben kreisen ein großes Zahnrad und zwei kleine. Das ist auf jeden Fall, das könnte auch irgendwas aus Jedi Knight sein oder sowas. Ne? Ich finde, das sieht fast so ein bisschen wie dieses von Jedi Outcast, was da vorne bei Jedi Knight 2 auf dem Cover ist. Könnte irgend so ein Jedi-Orden sein oder sowas. Ja. Macht auf jeden Fall mega Eindruck. Und das ist nicht wahllos gewählt. Das ist von, zu dem kommen wir später nicht, von Roger Maxon entworfen worden. Und zwar ist das Schwert so diese militärische Stärke und Disziplin, weil diese ganze Bruderschaft ja aus einer militärischen Organisation entwachsen ist und das Schwert steht halt für diese stark hierarchische und kämpferische Organisation. Dann haben wir diese Flügel, die verleihen dem Ganzen ja so eine eher ritterliche Ästhetik und sind so etwas fast Heiliges, was Himmlisches, was über allem steht, ne? Also dass das Ganze schon so einen fast religiösen Touch hat.
Ja, was da witzig ist, finde ich, das sind ja nicht einfach nur Flügel, sondern das sind ja Phönixflügel mit diesem stark geschwungenen. Ne?
Phönix aus der Asche, meinst du?
Genau, richtig. Da es steht irgendwas wieder auf. Was vorher zerstört wurde, wird jetzt neu geboren.
Genau, und das ist ja im Prinzip auch so eine Metapher auf das Ödland. Ne? Ich meine, das Ödland ist ja quasi aus dem Toten geboren worden. Also unsere Welt ist zusammengebrochen durch diesen crazy Atomkrieg und das Ödland ist ja das Kind der alten Welt. Also durch die Entscheidung der alten Welt und durch die Lebensweise der alten Welt ist das Ödland entstanden. Und so ungefähr verhält sich es auch ein bisschen bei der Bruderschaft. Also aus etwas Altem ist was Neues entstanden, wie ein Phönix, der sich aus der Asche erhebt. Sehr guter Hinweis, Gerrit. Und dann haben wir da noch diese drei Zahnräder und die stehen nämlich für die verschiedenen es gibt ein großes, das ist sozusagen der Hauptsitz, Hauptdivision der Bruderschaft und die zwei kleinen, die aus der großen entsprungen sind und von ihr gegründet wurden. Und die Zahnräder stehen natürlich für Technologie und Fortschritt, der super rar im Ödland ist. Und das Ganze beschreibt auch so ein bisschen das Sein und, ich sag mal, den Zweck und den Sinn der Bruderschaft, ne?
Ich gehe ja immer gleich in die Interpretation von sowas. Ob es wohl einen Grund hat, dass die Zahnräder nicht ineinander greifen? Also klar, es sind verschieden große Zahnräder, aber die greifen ja einfach tatsächlich, egal wie du es willst, selbst die kleinen, die ja gleich groß werden, die greifen ja nicht ineinander.
Aber kann man da rein interpretieren, dass jeder Arm der Bruderschaft autonom agiert?
Ja, wär möglich.
Ja, und die Bruderschaft hat sich ja dem verschrieben, Technologie zu finden und zu bewahren, um dann später nach ihren Vorstellungen sozusagen eine neue Welt aufzubauen.
Genau, das ist, kommt übrigens auch nicht von, von irgendwo. Also grundsätzlich sei ja gesagt, dass, dass die Stählerne Bruderschaft, wie du auch schon gesagt hast, sich stark orientiert an so militärisch-religiösen Organisationen. Also wir können hier so von Tempelritter sprechen und so weiter. Also auch ganz stark getrennt zwischen einmal dem militärischen Arm, der sich halt auch in Ritter und Knechte und so weiter unterteilt, was ja in der Serie auch ganz, ganz stark hervorgehoben wurde. Und auf der anderen Seite dann den eher, ich sag mal, mönchlastigen Teil. Also da wird dann Technologie erforscht, da werden Nachforschungen betrieben, da wird ja versucht, Lektüre zu finden. Also ne, Informationen werden interpretiert, werden ausgewertet und so weiter und so fort. Und dann halt mit dem hehren Ziel, was sie sich auf die Fahnen geschrieben haben, was ja aber auch ein bisschen aus der Entstehungsgeschichte des Ganzen herrührt, dass ja, wie du eben auch sagtest, die Technologie, die es vor dem Krieg gab, zu finden und zu bewahren. Und da finde ich es ganz, ganz, ganz witzig. Nicht etwa, weil sie sagen wollen, das muss in guten Händen sein oder so, sondern die trauen dem Rest einfach nicht zu, damit ordentlich umgehen zu können. Ja, da gibt so einen Satz, den fand ich so prägend. Ja, wenn so ein Plasmagewehr, damit kann ein, also kann jemand, der nicht damit geschult ist, das wieder zu reparieren, der kann kurzzeitig damit Erfolge haben. Aber wenn er das nicht reparieren kann, nicht weiter benutzen kann, die Technologie dahinter nicht versteht, ist es einfach nutzlos in seinen Händen. Und das sieht die Bruderschaft halt ganz krass. Ne? Also sie sind die Einzigen, die das verstehen, die Einzigen, die das dürfen und die Einzigen, die das auch sollen. Egal, ob das woanders einen Mehrwert bieten würde oder nicht.
Ja, und so ist die Bruderschaft auch sehr, sehr zimperlich damit, so Bündnisse und sowas einzugehen, ne? Die teilen nicht gern, würde ich mal sagen.
Genau.
Jawohl.
Und, ja.
Ja, nee, erzähl. Nee, ich wollte eigentlich den Bogen schlagen zum Gründer dieser ganzen Geschichte.
Genau, Roger Maxon. Aufmerksame Hörer wissen, dass wir da vor 2 Folgen schon mal drüber gesprochen haben, als wir über den FEV gesprochen haben. Na, da gab es ja diese Militärbasis. Und ja. Annie, erzähl uns doch mal, was hat das mit Roger Maxon zu tun?
Ja, Roger Maxon ist ein Angehöriger des US-Militärs. Und der war zur Zeit des Großen Krieges auf der Mariposa Militärbasis stationiert. Das haben wir ja schon besprochen. Es gab ja diese Forschungsstation von WestTech, die später als The Glow bekannt wurde. Und als die US-Regierung sich entschieden hatte, ja, alles klar, wir nutzen deren Allheilmittelvirus zum auf Militärbasis quasi, um zu zerstören, anstatt zu erschaffen, haben sie das in die Mariposa Militärbasis verlegt. Und da war der gute Roger Maxon, nachdem er auf der WestTech-Forschungsstation gearbeitet hat, dann Commander des Sicherheitsteams. Und der wurde tatsächlich erst am 7. Januar, also gerade mal 9 Monate vor Ausbruch des Großen Krieges im Jahre 2077 nach Mariposa versetzt. So. Und am 10. Oktober, also gerade mal 13 Tage vor dem Großen Krieg, hat sein Team überhaupt geschnallt, was da passiert. Also der war mit US-Soldaten in diesem Sicherheitsteam, auch viele Veteranen aus Anchorage und sowas dabei. Ne? Also das waren Leute, die haben den Krieg schon gesehen, Leute, die auch Powerrüstung im Einsatz gesehen haben. Viele Leute haben Powerrüstung getragen. Das ist ja auch das, was man mit der Stählernen Bruderschaft eigentlich immer als erstes assoziiert. Waren halt knallharte Typen. Und ja, wie gesagt, 13 Tage vor Ausbruch des Großen Krieges haben die geschnallt, was da passiert. Und zwar, dass da im Untergrund dieser Militärbasis Wissenschaftler Menschenversuche durchführen und mit dem FEV, also dem Forced Evolutionary Virus, an Menschen forschen und da Supermutanten draus machen und so. Also, und ekelhafte Experimente, ne? Wenn man so die Spiele gespielt hat und weiß, was da alles so kreucht und fleucht, dass man das nicht so geil findet, ist schon klar. Und diese US-Soldaten, die halt gedacht haben, alles klar, wir sind hier für unser tolles Vaterland und leisten super Dienst, denn alles, was die US-Regierung macht und beschließt, ist der absolute Hammer und dient immer dem höheren Wohl quasi, nämlich der Dominanz der USA über die Welt.
ist dann natürlich dem Ganzen ein moralischer Dämpfer gegeben, wenn du schnallst, alles klar, die machen da einfach Versuche an Kriegsgefangenen und an verurteilten amerikanischen Straftätern, an Freiwilligen. Richtig, richtig krass. Und der.
Aber ich finde auch da, das ist ja nicht an den Haaren herbeigezogen. Na, also wie oft hast du das, dass Soldaten dann einfach auch nicht, also es gibt in der Geschichte genug Situationen, wo man geschichtlich auch nachweisen kann, nein, du hast da zwar was bewacht, aber du wusstest auch genau, was da drin passiert. Also mir braucht jetzt keiner kommen in den Kommentaren mit von wegen, ja, aber der SS-Aufpasser, der wusste gar nicht, dass da, nein, Leute, nein, ey, labert nicht. Das waren, nein, das ist, ne, da brauchen wir auch nicht drüber diskutieren. Die wussten alle genau, was da passiert und wo sie sich da befinden.
Ja, ja.
Aber auch da gibt's ja genug Militärbasen, wo wirklich Forschung betrieben wird. Wenn du da einfach nur Soldat bist und du sollst quasi den Grenzzaun bewachen und aufpassen und so weiter, ja, dann hast du da, also es gab auch Bereiche, zum Beispiel während des Manhattan-Projekts, das ist ja die Erforschung der Atombombe, nicht in den inneren Bereichen, wo Forschung betrieben wurde, sondern der militärische Sperrbereich war ja riesig. Das waren ja Hektar, also mehrere 10.000 Hektar, die da abgesperrt wurden als Militärbereich. Wenn du da einfach nur dafür da bist, in den Militärgarnisonen, das zu bewachen, dass da keiner reinkommt, dann wird dir auch nicht erzählt, was da betrieben wird.
Gehört ja auch irgendwie zum Berufsprofil, ne? Also ist ja,
ja
auch
richtig.
Durchaus etwas so Verschwiegenheit oder auch so ein Vertrauen, was dir geschenkt wird, ne? Also zum Beispiel, ich meine, ist natürlich Klempner ist mit Soldaten nicht wirklich zu vergleichen, aber ich kenne das auch, wenn ich so in Regierungsgebäuden arbeite oder sowas. Du hast nicht in Räume zu gucken, wo du nicht arbeitest und dich hat nicht zu interessieren, was da passiert, so. Und das zeichnet dich ja auch von der Professionalität her aus, ne, dass du dich da dran hältst und wirklich dann nur die Heizung reparierst und nicht irgendwelche dämlichen Fragen stellst, was da gerade im Seegerichtshof verhandelt wird oder sowas, ne.
Ja, also, richtig.
Das hat ja auch was mit Professionalität zu tun am Ende. Naja, auf jeden Fall finden die raus, was da passiert und das hat die Truppe ganz schön erschüttert. Und wie ich schon erwähnt hat, der Roger Maxon ist nicht erster Commander, sondern zweiter Commander. Der erste Commander ist nämlich Colonel Spindle und der erleidet einen Nervenzusammenbruch, nachdem die rausfinden, was da abgeht. Und Maxon übernimmt erstmalig das Kommando über die ganze Truppe da.
Auch hier ja wieder witzig, weil hier ja die obere Riege, also in dem Fall der Spindle, ja tatsächlich, der trägt ja die Verantwortung über die gesamte Militärbase. Und alles, was dort passiert, weiß er aber über Dinge, die da drin passieren, gar nicht alles.
Mhm.
Und als er das halt mitkriegt, dreht er halt völlig durch, weil das, ne, so, hey, man hat mir einen guten Gewissen gesagt, also das ist mein Auftrag und man hat mich völlig belogen. Das ist so ein treuer Staatsdiener, dann da kann schon mal die Welt zusammenbrechen.
Absolut. Ja, den hat es auf jeden Fall richtig mitgenommen. Und ja, Maxon übernimmt daraufhin auf jeden Fall das Kommando. Und Maxon beschließt als allererstes, alles klar, das kann hier so nicht weitergehen und lässt die ganzen Wissenschaftler zusammentreiben und verhören. So, dann kommt halt immer mehr raus, was da unten abgeht. Und Spindle begeht daraufhin Suizid und Maxon lässt alle Wissenschaftler hinrichten. Also da haben wir ja letztes Mal, glaube ich, schon drüber gesprochen beim FEV. Also letztes Mal war Ghoul, aber davor war FEV, dass das vielleicht auch ein bisschen eine Kurzschlussreaktion war, weil so ein paar wissende Experten dabei zu haben, wäre vielleicht nicht so schlecht gewesen. Ja, dann Maxon ist so damit beschäftigt, was in dieser Mariposa-Militärbasis gerade passiert und vor allen Dingen ist er da jetzt der den Hut auf hat, dass er diesen Ausbruch vom großen Krieg und dieses Zuspitzen, das kriegt er zwar mit, aber er ahnt nicht wirklich, was da wirklich noch kommen wird. Und er kehrt dem US-Militär quasi den Rücken und spricht seiner Militäreinheit eine absolute Unabhängigkeit vom US-Militär aus und teilt das dem Oberbefehlshaber auch mit, beziehungsweise dem, ja, seinem Vorgesetzten. Setzt Funksprüche ab, kriegt aber keine Antwort. Und das liegt daran, also wie gesagt, als die rausgefunden haben, was da unten abgeht, waren es nur noch 13 Tage bis zum Dritten Weltkrieg. Und umso weiter das voranschreitet, die sind natürlich gerade mit anderen Sachen beschäftigt in den oberen Militärriegen als mit der Mariposa Militärbasis. Er kriegt keine Antwort einfach auf seine Autonomieerklärung. Und ja, dann denkt er sich, ja, alles klar, dann ist das so. Und kriegt dann aber mit, was ansteht. Der, sag ich mal, der atomare Erstschlag steht vor der Tür und Maxon hat da ein gutes Gespür für. Der Typ ist Armeeveteran und einfach hochrangiger Angehöriger der US-Armee. Und so
holte alle Leute, die oberhalb der der Bunkeranlagen unter der Mariposa Airbase Militärbasis sind, ordnet er an, in die Basis einzukommen. Halt die Soldaten und die Familien der Soldaten, die außerhalb sind, lässt er alle in die Militärbasis kommen und sie gucken erstmal, was passiert. Und zwei Tage später fallen die Bomben. Und der Dritte Weltkrieg und die Schaffung des Fallout-Universums sind vollbracht quasi. Und als sich der Staub draußen legt, brechen Maxons Leute auf. So, die haben erstmal die Wissenschaftler draußen begraben und haben sich dann auf die Reise zum Lost Hills Bunker gemacht. Und das ist zu Fuß schon ein ganz schöner Gewaltmarsch durchs Ödland. Die hatten halt echt so eine krasse Karawane, halt im Prinzip so ein Exodus. Und ja, hatten Familien dabei, Kinder dabei, aber auch Soldaten in Power Armor. Und wurden von Raidern angegriffen und. Wenn man sich das so überlegt, das ist direkt nach dem großen Krieg, da die Bombenpilze am Horizont sind noch gar nicht richtig weg. Und da bilden sich da schon so Raider-Gruppen, die wirklich, da geht's schon knallhart ums Überleben und die überfallen Karawanen und hast du nicht gesehen.
Hat man zu Corona ja gesehen, wie schnell das in manchen Teilen der Welt ging.
Ja.
So ein bisschen, also ich meine, ne?
Diese Verrohung, da, ne?
Ja,
und dann, wir reden hier über Amerika, ne? Also.
Naja, aber auch, ja, richtig, aber auch in Amerika, wie schnell ging das da
bitte? Ja, meine ich ja. Da ist natürlich
keiner darf raus,
die Schwelle zur Gewalt über den Walmart. Andere, ne? Also die ist auf jeden Fall niedriger als bei uns, würde ich jetzt mal sagen. Will ja nichts Schlimmes unterstellen, aber na, Statistiken sprechen für sich. Wie gesagt, die wurden von Raidern überfallen, seine Frau wurde mitgenommen und sein Sohn überlebte das Ganze, aber. Dann hat sich eine Gruppe von dieser ganzen Karawane abgespaltet, unter dem Kommando von Dennis Allen. Die haben halt gesagt, ey, wir machen hier auf eigene Faust weiter, Lost Hills, eine richtige Scheißidee. Wir gehen zur Westec-Forschungsstation, wo wir eigentlich alle mal herkommen. So, da erhoffen die sich halt den großen Fang zu machen und das große Überleben zu sichern. Von denen wurde aber nie wieder etwas gehört. Und als dann die restliche Karawane unter Maxons Befehl sich im Lost Hills Bunker ankommen, das ist halt auch eine Militärbasis, eine kleinere, aber es ist auf jeden Fall ein geheimer Bunker des US-Militärs. Deswegen denkt sich Roger Maxon, das ist das Ding, wo wir hin sollten. Und da gründet sich dann die Brotherhood of Steels. Und dieser Lost Hills Bunker ist dann sozusagen Gründungsort und das Zuhause der Überlebenden des Exoduses. Und inzwischen, wenn man ihn dann in Fallout 1 kennenlernt, ein Hort von Technologie inmitten dieses wilden und völlig verrohten Ödlandes.
Mir gefällt ja dein gemaltes Bild des Exodus. Ja. Gerade vor dem Hintergrund einer so, ja, in sich dann doch auch schon sehr religiös geprägten Organisation, ne?
Total.
Also das ist ja auch ein ganz geiles Propaganda, eine ganz geile Propaganda, die du da aufbaust mit sowas. Ne? Und dann fielen die Bomben, Weltuntergang, Armageddon.
Ja, genau.
Und dann kam unser Exodus raus aus diesem kurzfristigen Zuhause hin ins geheiligte Land.
Ja, genau. Lost Hills ist dann quasi das gelobte Land und der Ort der Sicherheit, wo die letzten gesegneten Kinder Zuflucht finden, sozusagen, ne?
Ja, da angekommen passiert, oder vorher ja auch schon, ne, also mit diesem Verrat, den Maxon ja an sich fühlt, dass er und auch alle seine Soldaten quasi so doll hintergangen wurden, dass ihnen nicht erzählt wurde, was dort passiert, und halt auch Menschenversuche wirklich ja genehmigt wurden und so. Ist er halt der Meinung, so, ich habe mich jetzt unabhängig erklärt, ich will damit auch nichts mehr zu tun haben, und nicht nur das geht ja über das Ganze hinaus, sagt er halt auch noch, alles klar, und wir müssen irgendwie auch dafür sorgen, dass diese Strukturen, die ja in seiner Vorstellung zu der Zeit noch da sind, die müssen auch aufgelöst werden. Also da müssen Militärränge komplett, ne, dieses gesamte Oberkommando muss weg. Das darf nie wieder so werden, wie es war. Und auf der anderen Seite hast du ja aber auch sein Wunsch, dieses Ganze generell so ein bisschen neu zu strukturieren. Also er wollte ja ein Machtzentrum bilden, jetzt nicht aus politischer Macht oder sowas, sondern den Design schützen Und das, was er halt da hatte, weil wir sind ehrlich, er hat halt eine komplette Militärbasis gehabt, die er vor dem Exodus plündern konnte und alles mitgenommen hat. Die waren halt auch militärisch schon richtig gut aufgestellt, ne?
Und vor allen Dingen auch Leute, die wissen, wie man diese Sachen bedient, ne? Also das sind ja wirklich also, Vollprofi-Soldaten gewesen und nicht irgend so ein dämlicher Raider, der eine Powerrüstung findet und wahrscheinlich nicht mal weiß, wie er da reinkommt.
So. Ja, oder hier wie Maximus in der Serie, der quasi Überlebender in sechster Generation irgendwie durch Zufall Ritter wird, weil sein Ritter von irgendwas gefressen wird und dann sich das nur aneignet.
Aber er hat die Rüstung vorher gewartet und alles, ne? Also das sieht man ja
okay,
schon. Er
da, kennt da sich kann schon man mit sagen, der
Materie aus.
Ne? Ja, genau. Er hat das Handbuch gelesen zweimal und kennt sich wenigstens ein bisschen aus. Aber hier sprechen wir wirklich von erfahrenen Veteranen. Ne? Also da waren Vancouver-Veteranen mit drin, die an
Vancouver waren sie bestimmt auch.
Veteran.
Garantiert. Witzigerweise, kleiner Side-Fact, ich habe gerade Eve und der letzte Gentleman geguckt. Das ist ja der Fallout-artigste Film, der kein Fallout-Film ist, sag ich mal. Und witzigerweise, ich habe ihn letztens wieder geguckt, weil ich so voll im Fallout-Fieber bin. Und tatsächlich erwähnen sie da Anchorage. Also in einem völlig anderen Kontext natürlich. Aber es ist irgendwie witzig, wie diese Parallelen sind. Ne? So 50er, 60er Jahre Ästhetik, Atombunker, Erstschlag der Sowjets, er kommt raus und irgendwie in so einer Side Note wird über Anchorage gesprochen. Also man könnte über alles andere reden, über jeden anderen Ort, aber die erwähnen Anchorage. Würde mich mal interessieren, ob das Zufall war.
Oder ob einfach Amerikaner ganz häufig über Anchorage sprechen, warum auch immer.
Ich glaube, der Film ist auch älter als Fallout 1. Also,
meinst du?
Und das ist er. Das jetzt von Mitte der 90er und Fallout ist ja Ende der 90er.
Ja, spannend. Auf jeden Fall. Oder merkt man, wie sehr das beschäftigt hat in der Zeit, ne?
Auf jeden Fall.
Genau. Was macht Maxon? Also Maxon nimmt das, was er hat und organisiert das jetzt völlig um. Und zwar richtig in Richtung eines militärischen Ritterordens. Das heißt, Ränge werden neu benannt. Du hast ja diese Paladine dann, die in diesen Rüstungen stecken dürfen. Die kriegen halt Knappen. Ich behaupte zu der Zeit noch nicht so krass, wie wir es dann in der Serie auch gesehen haben, dass die so völlig, du bist nichts nutz, los in den Dreck, wasch meine Wäsche und so weiter.
Ich finde vor allen Dingen das mit dem Inventar super, dass dein Kompagnon nur dein Idiot ist, der deine Sachen schleppt.
Das ist geil, ja.
Ich gerade in Fallout New Vegas wieder. Boone kriegt auch schon einfach alles vollgestopft, was ich nicht tragen will.
Genau, neue. Hier. Die Symbolik verändern sie völlig. Sie wollen halt gar nichts mehr mit dem vorherigen Militär an sich zu tun haben, ne? Und jetzt hat Maxon natürlich das Privileg, kann man fast sagen, also den Vorteil, dass er halt in diesem militärischen Apparat ja durchaus drin ist und deswegen viel davon auch versteht. Wenn unser Eins plötzlich in so eine Militärbasis kommen würde, wir hätten keine Ahnung, wo wir so eine Satellitenverbindung aufbauen. Das ist so. Das ist ein Computer. Ja, ich versuche mal DOS zu starten.
Ich kann hier Heizungsventil wieder gangbar machen.
Wenn wir ein Auto finden, kann ich dir beibringen, wie wir es fahren.
Nice.
Yeah. So, also von daher. Und dann kontaktierte er zumindest über die immer noch bestehenden Satellitenverbindungen, weil klar, das dauert tatsächlich Monate, bevor die Satelliten anfangen auszufallen und so weiter. Dann geht es tatsächlich irgendwann ziemlich schnell. Aber da kontaktierte er alte Freunde, Kameraden und weitere Divisionen, die er noch kannte, mit dem Ziel, einfach mehr Ableger zu bilden. Also, dass die Bruderschaft nicht nur dieses eine in Lost Hills, dieses eine große Zahnrad ist, sondern es tatsächlich mehr Orte gibt, an denen es die Bruderschaft gibt. Und Elizabeth Taggarty, zum Beispiel aus Fallout 76, die hat er kontaktiert und die hat in Appalachia, glaube ich, auch einen Ableger gegründet, ne?
Genau, so erklärt man halt das Vorkommen der Bruderschaft in Fallout 76.
Ja, genau, so, ja, sind halt so kleine Zeitschnipsel.
Die tauchen halt in jedem Teil auf und man muss das natürlich irgendwie erklären. Auch wie dann die Bruderschaft nach DC kommt in Fallout 3 und so, ne, klar.
Das Ganze dauerte tatsächlich nicht lange, also wir dürfen immer nicht vergessen, 77 fielen die Bomben und keine 5 Jahre später hat er es halt geschafft, in dieser Bruderschaft wirklich komplett alle militärischen Sachen fallen zu lassen. Also sie waren voll drin in diesem auch teilweise religiös angehauchten Prozedere, was er da aufgebaut hat. Ich meine, das ist jetzt auch da wieder, das ist Klischee, ja, aber ich war ja noch auch schon in den Staaten und es bewahrheitet sich tatsächlich, du kriegst die halt mit Religion auch richtig, ne?
Auf jeden Fall fruchtbarer Boden, ne? Habe ich auch tatsächlich, ich bin ja wirklich viel in den Staaten gewesen, habe da auch viele Freunde und die haben eine Begeisterung für so europäisch mittelalterlichen Scheiß und Mythologie und sowas, weil das ja ein Land ist, was ja keine weitreichende Geschichte hat, ne? Also das ist ja ein sehr, sehr junges Land und da ist einfach eine wahnsinnige Begeisterung für so, ja, so alte Sachen, ne? Also was hier in Europa halt normal ist, dass wir mittelalterliche Altstädte haben und sowas wie den Kölner Dom und sowas, das besitzen die halt nicht, so kulturelle Dinge.
Nee, wenn die halt von alten Gebäuden sprechen, sprechen wir aus Dingen so aus dem 17. Jahrhundert oder sowas.
Ja, das ist super witzig, ne? Also das finden die mega krass und die kriegst du halt auch schnell auch so mit so Wikinger-Scheiß und sowas, ne? Wenn man da mal auf so einer Renfair oder wie das heißt, so eine wie mittelalterliches Fantasiespektakulum hier in Deutschland, wenn man das bei denen besucht, also ich bin das einmal angeguckt, ne? Ich möchte jetzt auch nicht für alles sprechen, aber das ist schon hat positive und negative Faktoren, wo das in Deutschland ja sehr professionell betrieben wird, größtenteils der ganze Reenactment-Kram und auch Live-Rollenspiel ja auf einem gewissen Standard hier läuft, ist es da auch viel trashig. Aber ich habe das Gefühl, das spricht da eine viel größere Masse an Menschen an, aus viel, viel unterschiedlicheren Schichten, gar nicht mehr nur so Nerds und Geeks, sondern tatsächlich einfach ganz normale Leute, die einfach Bock haben, sich da irgendwie ein Fell überzuwerfen und so tun, als wären sie Ritter in Air Max. So, das ist nicht mit so viel Liebe zum Detail, aber denen macht das, glaube ich, viel mehr Spaß als hier, das war so mein Eindruck. Und ja, auf jeden Fall eine große Begeisterung dafür. Und da kriegt man die, glaube ich, viel mit so Kreuzfahrerbetitelungen von Rängen und sowas. Glaube ich schon, voll. Da würde man auch in der Realität da auf fruchtbaren Boden treffen.
Ja, definitiv. Die gehen, also das ist ja auch bei denen, das ist ja fast schon fanatisch, wenn du denen damit kommst. Die gehen ja voll darauf ab. Und das ist halt, aber ich finde, du darfst das immer nicht vergleichen. Das ist so, Amerika müsstest du halt mit ganz Europa vergleichen. Und ich glaube, wenn du so mittelalterliche Spektakulumfeste auf ganz Europa veranstalten würdest und das ein bisschen loslöst von diesem straighten Reenactment, was ja hier wirklich, also einige nehmen das ja sehr ernst und die sehen das ja nicht als Party und Zusammenkunft, sondern wir leben jetzt hier 10 Tage Reenactment.
Ja. Und was verbot, ne?
Völlig in Ordnung, ne? Ich kenne Leute, die machen Reenactment aus im Zweiten Weltkrieg, also wirklich in verschiedenen amerikanischen und deutschen und französischen und so weiter und so fort, Divisionen aufgeteilt, in der Normandie da teilweise wochenlang. Jedem das, womit er glücklich wird, ne? Alles gut. Aber das hat schon ein anderes Niveau, muss ich ehrlich sagen, ja. als wenn du da in den Staaten. Ich finde es immer, es gibt so eine Szene bei The Big Bang Theory. Da kommen sie gerade von so einem und wir sprechen da ja von 4 Nerds. Also das sind ja wirklich Nerds. Und selbst unter denen ist es ja so, dass Sheldon, dieser Obernerd, der hat hier sich ja auch wirklich aus Leinenstoff noch exakt, nach deren, ne, exakte Unterwäsche auch noch geschneidert. Und du hast halt die volle Bandbreite. Wie du sagst, du hast halt die einen, die da einfach nur hingehen und so, geil, witzig. Bis hin zu denen, die halt völlig darin aufgehen und der Meinung sind, so muss das.
Ja, das ist spannend. Aber tatsächlich fand ich immer sehr angenehm an den USA, dass auch viele Leute sind, die einfach nur Bock auf eine gute Zeit haben und nicht so arg verbissen sind.
Lockerer, habe ich immer das Gefühl gehabt.
Also ich glaube, aus deutscher Sicht sind viele Menschen lockerer als die eigenen Landsleute. Naja, wollen wir zurückkommen zu Appalachia?
Schrebergarten. Genau. Und dann wurde dieses neue Symbol geschaffen, wo wir am Anfang schon drüber gesprochen haben, diese neue Heraldik. Und dieses Symbol, also nicht nur die Heraldik dann an sich, sondern insgesamt die Bruderschaft an sich, sollte dann Hoffnung geben und alles, was verloren war, dann aber auch wieder zurückholen und so weiter. Und man sollte aber das, was vor dem Krieg war, dann auch sein lassen und sich dann jetzt darauf konzentrieren, dass jetzt was Neues aufgebaut wird. Und das hat Maxon, wie gesagt, innerhalb dieser 5-6 Jahre tatsächlich sehr erfolgreich geschafft, da zu implementieren unter seinen, ich sag mal ein bisschen ketzerisch, Jüngern.
Ja, aber es ist ja auch ein Schutzmechanismus, ne? Damit du nicht irgendwelche alten Politiker oder Militärs haben, die dann so US-Ränge und dann appellieren an den Patriotismus oder sowas, es schaffen, wieder Leute abzuwerben, so, ne? Also das ist schon sinnig.
Kennst du das Fanfiction-Hörbuch Tagebuch der Apokalypse?
Nee.
Super geil. Ist eine alte, also eine Fangeschichte, die haben die im Internet gestartet. So Tagebucheinträge. Und es geht ja darum, ne, Zombie-Ausbruch, ganz, ganz klassisch. Und aus der Sicht eines Soldaten,
der dann auch meinst du diesen Zombie-Survival-Guide?
Nee, das ist daraus mit entstanden. Wirklich Tagebücher, Tagebuch der Apokalypse. Und da hast du den späteren Teil, ich glaube, 3 oder 4 ist auch, da treffen sie dann auf Angehörige des Militärs. Und jetzt geht es ihm halt so, dass er halt von höheren Stellen plötzlich Befehle bekommt und dann diesen inneren Zwiespalt. So, krass, ich gehöre eigentlich, weil sie suchen halt in so einem Atom, in so einem Minuteman-Bunker, finden sie dann halt den ultimativen Schutz, weil wir sind 5 Überlebende und Vorräte für irgendwie 150 Jahre sind hier drin und so. Alles super, weil alles hermetisch abgeschlossen. Aber sie kriegen dann halt so Funkspruch. Und das finde ich super. Und das wollte Maxon aber halt vermeiden. Dass du halt plötzlich ruft General XYZ an und sagt, hier, ihr seid ja alle noch im Militär. Habe folgende Idee.
Ja, ich glaube, es ist halt auch so, wenn du so als Veteran da an der Front gekämpft hast, im amerikanisch-chinesischen Krieg und so, dass dich dann das wirklich erschüttert, ne? Weil du hast natürlich auch Ideale, an die du glaubst, ne? Und für die du da gekämpft hast und deine Kameraden hast sterben sehen und so. Und dann auf einmal merkst du, ey, die machen hier irgendwie Menschenversuche und wollen irgendwelche Supermutanten schaffen und sowas. Und ja, das fuckt dich dann, glaube ich, schon ins Mark ab, ne? Also der ist schon wirklich, der hat das wirklich hinter sich gelassen, ne? Der hat echt eine Vision und will die auch durchziehen, ne? Ja, und wir haben die unterschiedlichen Divisionen schon erwähnt. Und das können wir einmal auch so ein bisschen aufrollen. Also es gibt die ursprüngliche Bruderschaft, die befindet sich in Neukalifornien und bildet die Bruderschaft an der Westküste. Die tauchen halt in Fallout 1 und 2 auf, in Fallout New Vegas. Und in der Amazon-Serie gibt es zwar Verstärkung von der Ostküste, aber die Bruderschaft, die wir da sehen, ist schon die Westküstenbruderschaft. Die zeichnen sich halt durch so puritanische Werte aus, wie Maxon sie mal gegründet hat. Und das zeichnet sich vor allen Dingen daraus, die teilen halt ihre ganzen Technologien nicht mit. Da haben die keinen Bock drauf, weil die das halt bewahren wollen und das keinem anvertrauen. Da tun die sich wirklich wahnsinnig schwer mit und wollen auf keinen Fall Bündnisse mit anderen Fraktionen eingehen. So, das ist dann klar, die akzeptieren Siedlungen und sowas. Das ist jetzt nicht so, dass die so ganz imperialistisch irgendwie alles platt machen und da ihr Bruderschaftsbanner draufsetzen. Die sind schon sehr für sich, kooperieren auch durchaus mit Leuten, aber eigentlich immer nur zum Erfüllen der eigenen Ziele und Zwecke. Sind auch strikt gegen jede Art von Mutanten, Ghoulen etc. Ne, also das hast du auch zum Beispiel bei Fallout 76. Die schießen halt auf Ghoule sofort. Das hatte ja auch Julian in der letzten Folge erzählt. Dass, wenn du dich zum Ghoul umwandeln lässt, das halt mit der Bruderschaft nicht mehr gut Kirschenessen ist. Obwohl das ja nicht mal
in der Serie ja der eine auch so völlig durchdreht.
Ja, klar. Und wie gesagt, was ich schon meinte, es gibt halt diese bekannten, klischeehaften Toaster-Missionen, wo die Bruderschaft irgendwie alte Welttechnologie sichern soll, oder ist das am Ende nur ein Toaster oder so? Da wird sich ja auch in der Serie drüber lustig gemacht von Knight Titus. So, dass ihn das abfuckt, er wird immer rausgeschickt und am Ende bringst du wieder einen Toaster nach Hause, so. Und aber die hüten das halt wie ein Augapfel, ne? Da wird nichts geteilt, es wird nicht dafür genutzt, um, sag ich mal, die bestehende Ödlandbevölkerung zu erleuchten und denen sozusagen Fortschritt zu bringen. Nein, das wird alles im wahrsten Sinne des Wortes gebunkert und weiter erforscht und für sich behalten, auch wenn man schon den 12. Toaster da im Regal hat, der wird nicht rausgegeben. Dann gibt's eine weitere Fraktion oder Division der Bruderschaft, und zwar die Bruderschaft des Mittleren Westens. Und jetzt wird's interessant, denn die hat ihre erstes Auftauchen in Fallout Tactics, was ja inzwischen geredconnt ist. Ich spiele das tatsächlich gerade, und das ist optisch wie, sag ich mal, eine High-Definition-Version von Fallout 1 und 2. aber du musst dir die rundenbasierenden Kämpfe erst einstellen. Erst ist alles in Echtzeit, was völlig irre ist, wenn du 1 und 2 gewohnt bist und auf einmal schießen alle los. So, das war wirklich am Anfang sehr gewöhnungsbedürftig. Der Teil ist aber geredconnt, aber ich sag mal, die Lore da draus wird sich immer noch rausgezogen, denn die Division des Mittleren Westens wird auch in Fallout 3 und 4 erwähnt. Und die Leute, auf die du dann in DC triffst, von der Bruderschaft, das sind die Abkömmlinge von einer Pilgerfahrt, die von dem von der Division aus Kalifornien losgeschickt wurde. Und die sollten neue Standorte gründen und gucken, was in der Hauptstadt los war und. Aber die hatten so als Nebenziel auch bekommen, sie sollen die Überlebenden einer alten Pilgerfahrt quasi akquirieren. Und das sind die Überlebenden eines Zeppelin-Absturzes, die dann die Bruderschaft des Mittleren Westens bilden. Die finden sie nicht, da können sie keinen Kontakt drauf zu aufnehmen und lassen das dann so links liegen, weil sie ja auf die Reise nach DC gegangen sind. Und das sind dann auch die Leute, die wir da unter Kommando von dem guten Lion treffen in Fallout 3. Aber ich finde, das ist eine witzige Randnotiz, dass sie ein Spiel, was geredconnt wurde, trotzdem in diese Lore mit aufnehmen. Und da über diese Bruderschaft des Mittleren Westens erfährt man relativ viel in Fallout Tactics, denn sie sind, wie gesagt, da, auch in dem Fallout Tactics, ist schon dieser Lore mit dem Zeppelin-Absturz. Und das ist quasi auch die Erstnennung dieses Zeppelins. So, das ist ja in Fallout 4 ist ja die Pritwin, die wir auch in der Serie sehen, die Hauptschalt- und Meldezentrale der Bruderschaft des Ostens. So. Und dass die Bruderschaft Zeppeline benutzt, ist quasi schon in Fallout Tactics so gewesen. Und das finde ich total spannend, dass sie das wieder aufgegriffen haben und das auch immer noch Erwähnung findet. So würde ich jetzt den Lore, was, wenn es um die Bruderschaft selbst geht im Mittleren Westen, gar nicht so als geredconnt sehen, denn wir haben ja noch nichts, was den Lore ersetzt. Deswegen finde ich das eigentlich ganz spannend. Und die sind halt zum Beispiel ganz anders als die Bruderschaft des Westens, weil die rekrutieren halt aus der Not heraus richtig Ödländer und so und bilden die aus, weil die einfach keine Leute haben, weil denen so viele Leute bei diesen Zeppelin-Abstürzen da ums Leben gekommen sind, dass sie halt tatsächlich so die ganzen Wilden da und sowas ausbilden und in die Bruderschaft aufnehmen. Und so ist es dann in dem Fallout Tactics auch, dass du einer dieser neuen Aspiranten bist, die auch wirklich auf so crazy Himmelfahrtsmissionen geschickt werden, ne? Und da ist zum Beispiel auch im Intro, wirst du da vom Ausbilder richtig so Drill-Sergeant-mäßig angeschrien und sowas, ne? Dass du Dreck bist und so. Und ja, die Inspiration für die Serie mag gegeben gewesen sein, ne? Ja, dann gibt's noch die Bruderschaft des Ostens, die ich eben schon erwähnt hat. Die haben ihren Hauptsitz in Washington D.C. Die entspringen quasi dieser Pilgerfahrt des Westens. Und die wurden genau 2255 von der Westküstendivision losgeschickt, unter der Führung von Owen Lyons. Die sollten eine Verbindung mit dem Mittleren Westen herstellen, das haben sie nicht geschafft. Und hatten auf dem Weg nach DC, das ist natürlich eine ganz schön beschwerliche Reise, hatten sie vermehrt Kämpfe gegen Supermutanten und haben halt eingesehen, okay, wir haben hier nicht so eine sichere Basis wie in Kalifornien, sondern wir müssen Bündnisse eingehen. Und so zeichnet sich auch in Fallout 3 halt das Bild von der Bruderschaft, wie man sie aus Teil 1 und 2 überhaupt nicht kennt, so, die halt super offen sind und dir halt helfen und dich auch mit offenen Armen empfangen, so, und deine Dienste für die Überlebenden auch so derbe anerkennen, ne? Also, das dauert nicht lange, wenn du dann endlich in die Zitadelle gelassen wirst, dass sie dir auch anbieten, dir zu erklären, wie man eine Powerrüstung benutzt und sowas, ne? Also, da sind die viel, viel offener. Und die führen halt in Fallout 3 so einen crazy Abnutzungskrieg gegen die Enklave. Da kommen wir aber auf jeden Fall noch zu. Wenn wir Fallout 2 besprechen, geht es auf jeden Fall auch um die Enklave und in Fallout 3 dann noch viel, viel mehr. Aber so haben wir euch hoffentlich die Strukturen der Bruderschaft so ein bisschen näher gebracht. Ja, konnten euch so ein bisschen erleuchten, was so für mich immer das Erste war, wenn ich an Fallout gedacht habe: Powerrüstung, Bruderschaft. So. Und das ist auf jeden Fall in Fallout 1 für mich immer so ein No-Brainer gewesen, mit welcher Fraktion ich arbeite. So, weil da hast du die fette Ausrüstung bekommen. Eine Wissenschaftlerin der Bruderschaft gibt dir den entscheidenden Tipp, wie du mit dem Meister umzugehen hast, aber dazu mehr in unserer Fallout 1 Folge.
Super spannend bis hierhin. Ich freue mich auf die nächste. Wir wurden ja gebeten, immer so einen kleinen Ausblick zu geben, so einen kleinen Absolut. Teaser. Was kommt denn demnächst? Jetzt wollen wir aber den Ball zurückgeben. Denn wir wurden ja auch gebeten, so ein paar Sachen, ne, so ein paar Wünsche, übrigens Sachen, die ihr alle super gerne in unserem Discord machen könnt. Da sind wir immer offen, ne? Kommt rein, erzählt uns, was ihr gerne hören wollt. Sind wir ja immer offen für. Wir packen unter die Folge, nee, im Discord machen wir das, ne? Eine Abstimmung, ja. Oder wollen wir es unter die Folge hauen?
Schreibt uns eine Mail an newcarcast@gmx.de, schreibt uns Direktnachrichten auf Instagram.
Genau.
Bei Threads. So. Kommt auf den Discord sehr, sehr gerne. Diskutiert das mit uns. Da gibt es einen Channel für Wünsche extra. Und da könnt ihr das auf jeden Fall abgehen lassen.
Genau. Und da behalten wir uns noch ein bisschen offen, worüber wir denn dann nächste Woche sprechen.
Genau. Unser eigentlicher Plan wäre ja eigentlich gewesen, über, sag ich mal, die Technologien der Bruderschaft zu sprechen, die so auszeichnen, halt diese krasse Luftschiff, wo es offensichtlich mehrere von gibt. Und die Ausrüstung wie die Power Armor, solche Sachen, was die Bruderschaft so auszeichnet, was es so für krasse Technologien in deren Kellern gibt. Aber es wurden schon Wünsche geäußert, nicht wahr?
Ja, ein paar sind da tatsächlich dabei. Einen hattest du rausgesucht?
Ja, Alice hat sich gewünscht, dass wir sozusagen die zweite Staffel der Amazon-Serie anteasern. Alles, was es schon so an Leaks gibt, unsere Wünsche, Hoffnungen und konkrete Fakten, die wir schon auf der Hand haben. Wie glauben wir, entwickelt sich das Ganze?
Geil. Dann machen wir bitte auch eine Folge mit Aluhut auf, bitte.
Mit Aluhut auf jeden Fall. Und dann müssen wir, das müssen wir bei YouTube machen, weil da müssen auf jeden Fall schmissige Thumbnails rein.
Ja.
Fallout-Fans rasten aus, dieser Einschnitt in der Lore geht gar nicht oder irgendwie sowas. Das wäre toll. Also da gibt's ja schon
richtig krasses.
Das ist auf jeden Fall immer eine Steilvorlage für Actually. Genau. Schreibt uns einfach, worauf ihr Bock habt. Sollen wir mit den Technologien weitermachen und dann auch schon so langsam Richtung Fallout 1 steppen? Oder habt ihr Bock, dass wir lieber über die Serie sprechen? Das ist ja schon ein aktuelleres Thema. Meldet euch einfach, sagt Bescheid, wie es aussieht. Wir haben jetzt auch schon den Vorschlag bekommen vom lieben Hydra, dass wir über Easter Eggs in Fallout 2 sprechen sollen. Das würde ich gerne noch ein bisschen vertagen, bis wir tatsächlich Fallout 2 an der Reihe haben, damit das also ein bisschen strukturiert ist, so strukturiert, wie es mit uns beiden Dödeln nun mal eben sein kann. Aber das
finde ich tatsächlich super gerne.
Ja, dann super gerne. Richtig, richtig geile Idee. Habe ich richtig Bock drauf. Ist auch wirklich der Lieblingspart an Fallout 2 für mich. So diese ganzen Blooper, die da vorkommen, finde ich richtig, richtig gut. Ja, wie gesagt, schreibt uns einfach, worauf hättet ihr am meisten Bock.
Wir gucken, was uns erreicht und dann passt das. Ansonsten Total. Auch so, hast du ja auch schon 20 Mal erwähnt, wenn ihr auf den Discord kommt und uns quatschen wollt oder so, eine Mail uns schreiben wollt oder so, haut einfach raus.
Ja.
Da sind wir, glaube ich, beide offene Menschen. Immer gerne bereit zu kommunizieren, wenn es nicht nachts um 3 ist. Oh, vorbei.
Manchmal ist meine Tochter dann noch wach. Einfach mal fragen. Und wenn es arg ist, Telefonseelsorge, ne? Von der Freundin, der Vater, der arbeitet da auch. Und das ist eine gute Adresse. Haben jetzt auch einen Chat, wenn man es doch ein bisschen anonymer haben möchte. Ihr seid alle nicht alleine. Ihr seid alle ganz wunderbar. Man kann das seinen liebsten und nächsten Leuten gar nicht oft genug sagen.
Das stimmt.
Ja, wie gesagt, meldet euch einfach bei uns. Und eine kleine Sache haben wir gleich noch. Ich habe ja schon wieder so eine kleine Überleitung angeklickt. Denn der liebe Julian, den ich letztes Mal als Gast habe, hat uns ein Modifius-Paket geschickt. Und eben dieses super süße Paket von Modifius Julian habe ich jetzt aufgemacht und das ist eine ganz tolle Fallout Factions Battle for Nuka World Box. Wirklich alles drin, was man haben muss. Richtig, richtig geil. 2 Raider-Banden sind da drin. Pappgelände zum Zusammenstecken, was wirklich gut aussieht, weil einfach das Lizenzgelände ist mit Nuka World Werbung drauf und sowas. Das finde ich richtig, richtig stark. Marker, wie man es gewohnt ist, ein richtig geiles Maßband direkt von Fallout Factions. Das sind einfach coole Sachen drin. Das ist, glaube ich, eine echt lohnenswerte Box. Ich habe auf jeden Fall Bock, die ganzen Raider zu bauen und zu bemalen, weil man die nicht nur für Fallout Factions nutzen kann, sondern auch für Fallout Wasteland Warfare.
Aber die baust du gefälligst nicht alleine.
Ja, wir teilen. Nico hat sich auch schon angemeldet und viele Hände, schnelles Ende, oder wie das immer heißt im Sozialpädagogen-Sprech. Das ist auf jeden Fall eine richtig starke Box und besonders ich als Spielleiter habe natürlich wirklich viel Verwendung für so Radar-Abschaum. Aber wie gesagt, man kann auch einfach ganz toll Fallout Factions damit spielen. Das Regelbuch ist drin, ist eine richtig klasse Box. Und der liebe Julian hat mir Galper-Klatscher mit reingepackt. So eine geile paddelartige Nahkampfwaffe aus Fallout 76. Finde ich richtig, richtig gut. Und selbstgestaltete Missionszielmarker hat er mir auch noch mit reingepackt. Voll bemalt und gebased. Richtig klasse. Vielen, vielen Dank, ey.
Krass, da wissen wir ja gar nicht, wie doll wir uns bedanken sollen. Ey, nee, vielen, vielen Dank.
Mega stark. Haben wir da wirklich Verwendung für, weil Fallout Wasteland Warfare steht hier ganz hoch im Kurs gerade. Ja, dafür einmal vielen, vielen Dank und guckt euch das alles einfach mal an, da gibt's richtig klasse Sachen und ich kann dieses Tabletop einfach immer und immer wieder nur empfehlen.
Ja, ich habe jetzt inzwischen auch 130 Wände, glaube ich, und so weiter.
Sehr gut, die ich der Vault nimmt Form an. Ich musste mir doch unbedingt anfangen, aber jetzt muss ich auch noch wieder Projekte für Warhammer 40.000 für den anderen Podcast machen.
Alles gut.
Aber so viel Zeit kann man gar nicht.
Ne? Und dann muss auch gegrillt werden und so weiter. Ich kenne das. Ich habe gerade 2 Tage lang Fleisch eingelegt und so. Ja, es ist einfach,
was man alles so macht. Ne? Und Kinder hat man ja irgendwie auch noch.
Ja, ach Vater. Und eine Frau, die auch noch Zeit mit einfach bringen
würde. Müsste mich klonen. Ey. Ich bräuchte ganz viele Garys.
Das wäre nice.
Sehr gut. Alles klar.
Es war mir ein inneres Blumenpflücken.
Mir auch total. Wir haben es schon wieder unter einer Stunde geschafft. Das ist einfach perfekte Podcast-Länge. Ich bin begeistert.
Und wir wollen uns ja nicht selber loben, aber wir sind schon arschgeile Macker.
Ja, wir wünschen euch. Sonst
kein anderer im Raum ist.
Ja, auf jeden Fall. Wir wünschen euch noch einen schönen Weg zur Arbeit oder wo ihr uns auch immer hört. Wir hoffen, das hat euch Spaß gemacht und wir konnten euch einen kleinen Überblick über die Bruderschaft verschaffen.
Bleibt gesund.
Stimmt schön ab, sagt uns Technologie oder Fallout Amazon Serie Staffel 2. Was wollt ihr hören? Wir machen alles, was ihr wollt, also fast. Und
ein bisschen reizt mich ja die konspirative Aluhut-Geschichte.
Auf jeden Fall, okay. Weil noch können wir das machen. Das ist ja zeitlich begrenzt. Wenn die Serie dann rauskommt, dann wissen wir es ja.
Ja, das oder zu viele News schon draußen sind. Ja, so das stimmt. Es.
Also machen wir ein Community-Ding draus und ihr sagt uns, worauf ihr Bock habt.
Sehr gut. Schön. Tag mit euch noch.
Ja, und gute Nacht. Ciao, ciao.
Rein in den Suit, raus aus dem Vault. Das ist Nukercast, dein Fallout-Lore-Podcast.